Finanzielle Probleme schützen ja nicht vor gleichzeitigen Ausgaben für Aufrüstung. Ja? Unsere jungen Männer sollen ja ran. Man braucht eine höhere Zahl an Soldaten. Das Losverfahren scheint vom Tisch. Allerdings sind die Planungen zu einer allgemeinen Wehrpflicht schon sehr weit gediehen, wie die neuesten Äußerungen Roderich-Kiesewetters verdeutlichen.
Wir wollen 2027 eine flächendeckende Musterung haben. Die ist aber mit den gegenwärtigen Mitteln nicht leistbar. Deswegen müssen wir die Voraussetzungen schaffen, dass die Bundeswehr bzw. vorgeordnet eine Erfassungsbehörde alle jungen Menschen im wehrfähigen Alter erfassen kann. Das ist wichtig. Und dann kann man daraus auf Freiwilligkeit bauen. Am besten wäre aber eine Pflicht aufzubauen bis 27, die nicht nur die Wehrpflicht umfasst, sondern den Heimatschutz, der eben auch Katastrophenhilfe und Bevölkerungsschutz beinhaltet, sodass wir eine Säule Wehrpflicht haben und für die, die keinen Kriegsdienst leisten wollen, sieht ja das Grundgesetz vor, ein Ersatzdienst angeboten wird im Heimatschutz, sprich Bevölkerungsschutz und Katastrophenschutz. Wenn uns das gelingt, in parteiübergreifender gemeinsamer Anstrengung, verdient Boris Pistorius jede Unterstützung. Wichtig ist, dass wir eine flächendeckende Musterung machen ohne Losverfahren und dass nach dieser flächendeckenden Musterung ausgewählt werden kann, nach Eignung, nach Leistung, Befähigung, nach Freiwilligkeit. Aber wir sollten wirklich so ernste Fragen mit Krieg und Frieden nicht einem Losverfahren oder einer Bedarfswehrpflicht ohne weiteres überlassen, wo ein undurchsichtiges Losverfahren stattfindet. Das haben unsere jungen Menschen nicht verdient. Sie verdienen Wertschätzung. Das bereitet der Verteidigungsminister vor. Und mein Appell an die SPD ist, dass sie die Pflichtelemente stärken. Wir als Union würden auch mit breiterem Vorgehen, Stichwort näher an die Pflicht, mitgehen. Der Außenminister hat selbst die Einführung der Wehrpflicht gefordert. Und ich halte das für sehr sinnvoll, dass bis 27 zu schaffen, auch die entsprechenden Unterkünfte und die Kasernen vorzubereiten. Das können wir als wirtschaftsstarkes Land. Und das müssen wir auch als Signal an Russland und an unsere Verbündeten senden. Nicht umsonst hat der Bundeskanzler ja Führungsanspruch reklamiert. Dann kann er das damit auch beweisen.
Ja, da kann man nur hoffen, dass Donald Trumps Bemühungen, den Konflikt mit Russland zu beenden, von Erfolg gekrönt sein mögen, sodass unsere Jungs wenigstens nicht in den Krieg ziehen müssen, sondern nur in die Kasernen. Seine Gegner, also Trumps Gegner, werfen ihm ja vor, dass er dabei nicht geradlinig agiert. Das wäre natürlich ohnehin ungewöhnlich für einen erfolgreichen Geschäftsmann, wenn die Beobachter im Vorfeld jeweils wüssten, was er genau vorhat. Nach unfreundlichen Tönen in Richtung Putin will er ihn jetzt wieder persönlich treffen. Die EU ist ja in Sachen Verhandlungen weniger eifrig. Und das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum Trump als Verhandlungsort Budapest wählt. Das kommt Wladimir Putin sehr entgegen und reduziert auch die Chance der Gefahr, dass er beim Betreten von EU-Gebiet, ja, verhaftet werden wird. Was das alles bedeutet, darüber spreche ich mit Gerhard Papke, dem ehrenamtlichen Präsidenten der Deutsch-Ungarischen Gesellschaft. Guten Abend, Herr Papke.
Guten Abend, Herr Winter.
Ja, direkte Gespräche zwischen Trump und Putin, ein zweites Alaska. Großer Auftrieb, wenig Ergebnis. Wie beurteilen Sie die jetzige Situation?
Ja, das ist ja eigentlich eine sehr, sehr erfreuliche Meldung, dass Trump und Putin einen weiteren Versuch unternehmen wollen, in einem persönlichen Gespräch zu einer Friedenslösung zu kommen. Darüber sollten wir uns alle freuen, gerade wir Europäer, nachdem dieser schreckliche Krieg jetzt seit über 3,5 Jahren tobt. Und es ist sicherlich kein Zufall, dass beide sich Budapest ausgesucht haben. Viktor Orban unterhält international vielfältige, sehr belastbare, gute Beziehungen. Er wird international sehr geschätzt, obwohl er gerade in Brüssel und Berlin ständig diffamiert wird. Und dass die beiden sich in Budapest treffen wollen, ist auch ein Zeichen der Anerkennung für das internationale Gewicht und die Friedensbemühungen der Ungarn mit Viktor Orban an der Spitze.
Ja, also Donald Trump lädt sich sozusagen selbst nach Budapest, wie Sie sagen, ein. Welches Signal setzt er damit gegen die EU?
Naja, wir müssen ja eigentlich spätestens seit Ausbruch dieses Krieges feststellen, dass die EU außenpolitisch eigentlich keine relevante Rolle mehr spielt. Im Grunde genommen erleben wir ja seit Jahren die Selbstaufgabe europäischer Politik. Mitten in Europa tobt dieser schreckliche Krieg und die Europäische Union, gerade auch mit Deutschland an der Spitze, schafft es nicht, auch nur einen Schritt in Richtung eines Friedens oder zumindest zunächst mal eines Waffenstillstands zu gehen. Das ist eine wirkliche Bankrotterklärung europäischer Politik, wie ich sie in Jahrzehnten nicht erlebt habe. Viktor Orban geht gewissermaßen in diese Lücke, die anderen größeren westeuropäischen Länder gerissen haben. Wie gesagt, Deutschland an der Spitze. Deutschland hätte eigentlich eine Brückenfunktion in diesem Konflikt übernehmen müssen, als Mittler zwischen Westeuropa, aber auch Russland. Russland gehört zu Europa, ist das größte Land der Welt, im Übrigen das rohstoffreichste. Wir können Russland nicht einfach wegixen aus der europäischen Politik, wie Leute wie von der Leyen ständig tun. Da hätte Deutschland eine diplomatische politische Führungsrolle übernehmen müssen. Scholz war dazu nicht in der Lage, Merz leider auch nicht. Also versucht es jetzt Viktor Orban und dieser Versuch ist aller Ehren wert.
Ja, man müsste quasi eine Psychoanalyse der europäischen Politiker anstellen, denn mir erschließt sich das auch nicht, was in denen vorgeht, jetzt zum Beispiel zu sagen, verschnupft zu reagieren und zu sagen oder Orban aufzufordern, dass wenn Herr Putin da den Boden betritt, den EU-Boden, dass man ihn eigentlich aufgrund der Anklage des Internationalen Strafgerichtshofs verhaften müsste. Ja, das ist
absolut, Herr Winter. Also die Absurdität ist ja eigentlich noch schlimmer. Der von Ihnen gerade ausführlich zitierte, beziehungsweise der bei Ihnen zu Wort kommende CDU-Politiker Kiesewetter hat gestern noch, wie übrigens auch Frau Strack-Zimmermann, gefordert, falls Ungarn Putin beim Betreten des ungarischen Bodens nicht inhaftiere, müssten in der Europäischen Union Sanktionen gegen Ungarn erhoben werden. Also Frau Strack-Zimmermann hat allen Ernstes gefordert, dann müsse Ungarn das Stimmrecht im EU-Rat entzogen werden. Also mit Verlaub, da kann man sich wirklich nur noch an den Kopf fassen. Da ist der Ministerpräsident eines kleinen mitteleuropäischen Landes, der dankenswerterweise immer wieder Initiativen unternimmt, damit wir den Ukraine-Krieg beenden können. Und die Reaktion in Westeuropa ist changiert zwischen, jetzt sind wir aber alle beleidigt, bis hin zu, dafür muss Orban unbedingt bestraft werden. Dann muss man sich nicht wundern, dass Europa in der Weltpolitik keine Rolle spielt, insbesondere die Europäische Union, wenn solche Amateure dort in der Verantwortung sind.
Genau, es geht ja um was. Ja, meine Mutter hat immer gesagt, wie wirkt es auf den Besuch? Also ich kann mir jetzt vorstellen, wenn jetzt Trump und Putin da nach Budapest kommen und da auch sehr nett empfangen werden und die ganze Szenerie ist dann relativ diplomatisch normal. Was denkt dann zum Beispiel Putin über die EU, was er ja sowieso tut? Aber was glauben Sie, wie ist da so die Wichtigkeit bei diesen Politikern noch angesiedelt? Also was denken die, wenn sie EU hören?
Naja, man darf ja nicht vergessen, dass Putin über viele Jahre auch durchaus um gute Kontakte zur Europäischen Union bemüht war. Die komplette Verteufelung Putins, die wir seit Beginn des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine, das muss man nach wie vor auch so deutlich sagen, erleben, blendet ja aus, dass er zunächst mal ein gern gesehener Gesprächspartner und Gast in Westeuropa war und dass es sehr positive Ansätze für ein friedliches Miteinander in Europa gab. Das, obwohl ich diesen Begriff sonst nicht verwende, auch alternativlos ist. Ich will eventuell noch mal erinnern an das, was die etwas Älteren unter unseren Zuhörern auch noch sehr gut erinnern können, die Entspannungspolitik der 70er und 80er Jahre. Ja, also in der Deutschland eine führende Rolle gespielt hat, durch Brandt, Scheel, Schmidt, Genscher, Kohl. Unsere Gesprächspartner in der Sowjetunion wie Leonid Brezhnev und Andrei Gromyko, das waren keine wirklich sympathischen Gesellen. Die waren nicht freundlicher und nicht friedfertiger als Putin. Und dennoch haben die deutschen Staatsmänner, die damals in der Verantwortung waren, gesagt, wir müssen mit den Sowjets reden, um den Frieden in Europa zu sichern und die Chance auf die Wiedervereinigung Europas und unseres eigenen Vaterlandes zu nutzen. Und wenn die diese Gesprächsbereitschaft und diese permanenten diplomatischen Bemühungen nicht gezeitigt hätten, dann hätten wir wahrscheinlich vor 35 Jahren nicht die Wiedervereinigung Deutschlands feiern können. Das ist leider alles ausgeblendet worden, welche segensreiche Rolle Deutschland als diplomatischer Brückenbauer über Jahre und Jahrzehnte gespielt hat. Wir sind in dieses Schwarz-Weiß-Muster zurückgefallen und wenn dann jemand wie Viktor Orban die Initiative ergreift, wird er dafür verteufelt, diffamiert, beschimpft. Das ist eigentlich nicht zu fassen. Und es ist kontraproduktiv, es dient den Interessen Interessen Europas nicht und auch nicht der unbedingten Notwendigkeit, endlich den Krieg in der Ukraine zu beenden.
Ja gut, Sie erarbeiten sich jetzt ja das Prädikat des Putin-Verstehers, was Sie hier so alles sagen.
Ja, ich habe schon drauf gewartet.
Ja, genau, das ist ein Scherz. Aber naja, was wird Ihrer Meinung dabei rauskommen jetzt? Also jetzt treffen die sich, Trump sagt einmal, ihr kriegt die Tomahawks auf die Ohren und dann sagt er, ist er wieder freundlich, my greatest friend und so. Also was ist jetzt die Situation? Es gibt ja Diplomaten, die behaupten, dass es vielleicht überhaupt nicht zu diesem Friedenstreffen kommt, weil Herr Rubio und Herr Lavrov im Vorfeld schon aushandelt, dass eigentlich gar nichts zu verhandeln gibt, dass es quasi keine Verhandlungsspielräume gibt. Was glauben Sie, welche Chancen bestehen da jetzt bei diesem Friedenstreffen?
Also sowohl die amerikanische als auch die russische Seite haben ja eigentlich in den letzten Stunden signalisiert, dass es bis auf Weiteres keinen konkreten Termin für das Treffen in Budapest geben wird, weil die Vorgespräche noch nicht so weit seien. Vorgespräche von Ihnen zu Recht angesprochen zwischen den beiden Außenministern. Ich sehe darin eigentlich eher ein positives Zeichen. Mein Eindruck ist, dass Trump nicht noch einmal einen Gipfel wie in Alaska haben will, bei dem letztlich hinterher keine Ergebnisse stehen. Jeder weiß, bei einem sinnvollen Gipfel muss der gut vorbereitet sein, müssen im Wesentlichen die Ergebnisse auch schon klar sein. Die kann man dann nicht direkt so aus dem Nichts bei einem Vier-Augen-Gespräch skizzieren und ausverhandeln. Also eine gründliche Vorbereitung, und da sind die beiden Außenminister natürlich in der Verantwortung, ist sicherlich die wesentliche Voraussetzung für einen erfolgreichen Gipfel. Von daher können wir, meine ich, gerne noch einige Wochen zuwarten, solange auf beiden Seiten daran gearbeitet wird, zu einer Lösung zu kommen. Also ich bin da nach wie vor eher optimistisch. Wenn nicht Trump und Putin, wer denn sonst soll den Krieg lösen? Wir Europäer sind dazu ja leider, wir haben darüber gesprochen, offensichtlich nicht in der Lage.
Ja, und ich fürchte, Frau Strack-Zimmermanns Vorstellung des Ausgangs wird wahrscheinlich nicht erfüllt werden. Wir haben also noch viel Gesprächsstoff. Lieber Herr Papke, ganz herzlichen Dank, dass Sie hier gewesen sind. Dankeschön.
Sehr, sehr gerne. Bis demnächst. Alles Gute.